Schönen Augenblick. Ja, liebe Schwestern und Brüder, gestern haben wir eine Wiederholung gemacht. Heute Morgen machen wir nicht diese lange Wiederholung, sondern gehen nur noch mal kurz auf Ezechiel 36 ein, auf die letzte Vater unser Bitte, geheiligt werde dein Name. Wir haben da vernommen, das Volk Israel, es war im Exil gewesen und da geht die Botschaft des Propheten an das Volk, dass Gott sein Volk wieder sammeln wird, dass er seinen Namen, dass er dass das Volk unter den im Exil entheiligt hat, wieder heiligen wird. Und zwar dadurch, dass er es neu sammelt aus der Zerstreuung, dass er sein Volk wieder zusammenführt und dass er sein Volk wieder erneuert in seiner, durch seine Liebe, durch sein Tun. Gott will etwas tun. Er will sein Volk heiligen, indem er es sammelt. Es sammelt, wieder in sein Land führt. Das heißt, er führt es wieder zurück nach Jerusalem. Und er reinigt es wieder von all den Götzen, von allen Unreinheiten, die es aufgeladen hat. Und wie wichtig ist es, liebe Schwestern und Brüder, dass das ein bisschen der Inhalt unseres Gebetes wird. Weil darin eine ungeheure Kraft in uns freigesetzt wird. Da drin liegt eine ganz starke Vollmacht. Warum? Weil die Verheißungen Gottes drauf liegen. Gott will seine Verheißungen erfüllen. Und wenn wir diese Verheißungen sehnsüchtig erwünschen, kann Gott handeln. Das ist unser Teil. Unser Teil ist es, dass wir es wollen, dass Gott seine Verheißungen erfüllt. Maria hat es getan, die Blume, gell? Ich habe auch, sonst rede ich so durch die Blume zu euch, ja? Gut, danke schön. Ja, ich komme aber schon immer wieder vor. Gott will, er will an uns handeln. Er will was tun. Diese Welt ist seine Welt. Und er hat sie nicht auf den Tod hin geschaffen, sondern zur Fülle seines Lebens. Wisst ihr, liebe Schwestern und Brüder, wir tun uns oft sehr schwer, sowas anzunehmen. Warum? Weil wir natürlich in dieser Welt leben und die Welt uns immer was anderes einsagen will. Und trotzdem haben wir Menschen eine ganz starke Sehnsucht, weil wir Menschen auf Transzendenz angelegt sind. Ganz bewusst auf das Jenseits, auf das Höhere, über diese Welt hinaus steigende. Und wir erleben doch in der ganzen Wissenschaft, wie die Menschen über die Welt hinaus streben. Erst kürzlich habe ich ein wunderbares Foto in unserer Tageszeitung gegeben, den Kosmos, der da aufgenommen worden ist, ja? Diesen gewaltigen Kosmos. Die Billiarden von Sonnen, die dort sind, ja, und eine gigantische Schöpfung. Und wir Menschen, wir haben Sehnsucht, alles zu entdecken, alles zu erforschen, ja, zum Lobe Gottes. Und eines müssen wir auch wichtig betrachten, liebe Schwestern und Brüder, schaut, jede Wissenschaft hat seine eigene Methode. Ein Physiker hat eine andere Methodik, um zum Erfolg zu erforschen, als ein Chemiker, oder? Wenn die beide ihre Methoden, etwas zu erforschen, auswechseln würden, dann kämen sie nicht zum Erfolg, ja? Ein Historiker hat andere Methoden als ein Germanist. Ein Germanist hat eine andere Methode als ein Astrologe. Ja, Jede Wissenschaft braucht seine eigene Methodik, um auch das zu erforschen, was sie erforschen wollen, um Erkenntnisse zu bekommen. Und jetzt auch wir, der Mensch, der auf viel mehr angelegt ist als auf Diesseitigkeit, braucht auch seine eigene Methode. Da gibt es die Philosophie, die ihre Methode hat, in ihrem Denken, den Denkstrukturen, Denkprinzipien. Dann gibt es aber die Theologie. Auch die hat Methoden, die zunächst einmal versuchen, auch mit menschlichem Verstand über manche Dinge nachzudenken. Sie benutzt dazu auch manche andere Wissenschaften, zum Beispiel historische Wissenschaften, der Archäologie und so weiter, um den Bestand der Heiligen Schrift zum Beispiel zu erforschen. Ja? Was war der historische Hintergrund? Die historisch-kritische Methode ist so eine Methode, damit wir den Hintergrund der Bibel besser verstehen, geschichtlich richtig verstehen, von ihrem Entstehen. Das ist ganz wichtig, ja? Aber das ist nur ein Bereich der Methode innerhalb der Theologie. Auch die Bekenntnisgeschichte unseres Glaubens, wie hat sich das Glaubensbekenntnis entwickelt und die Gemeindestrukturen, da sind historische Wissenschaften mit dabei. Aber dann, liebe Schwestern und Brüder, kommt ganz wesentlich dazu, nämlich Theologie. Wenn sie auf Dauer authentisch sein will, muss sich eines bewusst sein, dass unser Glaube immer Offenbarung ist. Das heißt, es ist nicht einfach Produkt menschlichen Denkens. Es ist nicht einfach Produkt unserer menschlichen Fantasie, sondern es ist Offenbarung. Das heißt, wir sind davon überzeugt, dass Gott sich mitteilt, dass sich Gott offenbart, hinein in unser menschliches Denken, hinein in unsere menschliche Sprache. Ja. Das heißt, Gottes Wort im Menschenwort, Gottes Bild in unserem menschlichen Bild. Er offenbart sich hinein in unsere Verständnismöglichkeit, die wir als Menschen haben. Aber das ist ganz und gar Vergegenwärtigung des Herrn. Diese letzte Methodik, liebe Schwestern und Brüder, die daraus folgt, ist: Wenn ich Gott auf Dauer auch tief erfahren will, brauche ich die Begegnung mit Gott. Das heißt, Gott offenbart sich mir und ich offenbare mich ihm. Gott öffnet sich mir und ich öffne mich für Gott. Und wie öffne ich mich für Gott? Indem ich bete. Es gibt ein Buch einer pakistanischen jungen Christin, die Moslem war. Sie hat ein Buch geschrieben über den Vater. In den Religionen ist es unvorstellbar, dass der allmächtige, ewige Gott ein Vater ist. Mohammed hat riesige Probleme damit gehabt. Jesus, Gottes Sohn. Ja, und Gott Vater. Das gibt es in keiner Religion. Dass Gott Vater ist, wie wir es hören, in dieser Intimität und Zärtlichkeit und Herzlichkeit. Und für sie war das auch völlig fremd. Und dann sagte ihr einmal eine Nonne: Red einfach mit Gott wie mit einem Vater. Und sie ging auf die Knie und redete mit Gott wie mit einem Vater. Und sie machte mit Gott eine so tiefe Glaubenserfahrung, dass er wirklich Vater geworden ist und sie dann Christin. Liebe Schwestern und Brüder, wir sind heute in unserer Zeit so stark methodisch festgelegt und denken, wir müssen alle Methodik der Naturwissenschaften auf alle Lebensbereiche übertragen. Und vergessen dann, dass Gottes Bitte, dass in unserem Glauben etwas ganz anders notwendig ist. Nämlich lebendige Begegnung auf du und du. Ein namhafter Theologe, ein Exeget, der hat geschrieben, zum Jahr der Bibel hat er einen Artikel geschrieben. Und da beginnt er, man hat in unserer Zeit, wo er Theologie studiert hat, die Bibel seziert wie einen Toten und war dann erstaunt, dass Gott tot war. In der Tat dürfen wir die Heilige Schrift historisch kritisch anschauen. Es ist sogar notwendig. Ich habe damit nie Probleme gehabt, dass ich die Bibel noch tiefer verstehe und den Menschen damals, wo dieses Wort zum ersten Mal hineingesprochen wurde. Aber das ist eben nur eines. Mir war immer wichtig, diese persönliche Begegnung mit dem Herrn darin. Und das ist das Schöne. Liebe Schwestern und Brüder, das Gebet brauchen wir. Schaut, beten wir viel um das Gebet der Erkenntnis, um die Gabe der Erkenntnis. Die sieben Gaben des Heiligen Geistes. Bei der Firma wird alles klappen, gell? Und da gibt es die Gabe der Erkenntnis. Viele meinen, das ist die Gabe der Seelenschau oder der Erkenntnis von Lebenshintergründen und. Das stimmt, für mich stimmt das nicht. Das gehört bei mir zur Gabe der Prophetie dazu, zur Gabe der Weisung, ja? Die Gabe der Erkenntnis ist für mich, dass dieses Wort plötzlich spricht. Dass es plötzlich mein Herz spricht. Dass es nicht nur mehr ein Wort ist, das ich lese und gelesen habe, sondern dass es etwas in mir tut. Dass es mich plötzlich anspricht. Ich jemandem begegne und plötzlich begegnet mir der Herr. Und plötzlich verstehe ich die Bibel. Plötzlich sehe ich den Bogen vom Alten Testament ins Neue und vom Neuen ins Alte. Jesus öffnete den Jüngern das Verständnis für die Schrift, ja? Plötzlich kapierten sie, musste das nicht alles geschehen? Ja, das ist diese Erkenntnis. Plötzlich geht es auf und es wird etwas, was ihr Leben verändert, ihr Leben trägt, ja? Plötzlich wird das etwas, was ihr Leben in neue Dimension führt, in die fünfte Dimension. Das Reich Gottes. Ist es verständlich, liebe Schwestern und Brüder? Das müssen wir immer wieder annehmen. Wir brauchen dieses weitere Denken und dürfen nicht in einem reinen Denken stecken bleiben, dass die Naturwissenschaften brauchen. Das ist nur ein Teil. Wir reden immer von ganzheitlichem Denken, ja? Und dazu gehört ganz besonders das Gebet. Zum ganzheitlichen Denken gehört mein Gebetsleben, meine persönliche Beziehung. Nur dann kommt meine Seele zur Ruhe, wie Augustinus sagt. Wir können suchen und suchen. Ja, wenn der erste Astronaut sagte, haben wir Gott oben gesehen? Nein, wir haben ihn nicht gesehen. Ja, da brauche ich nicht auf den Mond zu fliegen. Der Himmel ist hier. Ich brauche nicht ins Weltall zu fliegen, um Gott zu suchen. Ich finde ihn hier. Aber ich kann das Universum schauen und kann nur über Gottes Schöpfung staunen. Ja, so, das ist als kleiner Exkurs, liebe Schwestern und Brüder, dass wir Mut haben, jetzt in diesem Geiste zu beten. Ja, wisst ihr, diese Worte hier, das sind nun mal reine, leere Worte erst einmal. Gell? Interessant, ich gieße reines Wasser über euch aus, dann werdet ihr rein. Oder ich hole euch heraus aus den Völkern und ich sammle euch aus dem Land. Historisch kritisch, Zeit des Exils in Babylon. Das Volk in Babylon ist assimiliert sich dort mit dem Volk dort, verehrt seine Gottheiten. Und das ist Gott letztendlich eine Verletzung, dass sie nicht mehr mit ihm leben, sondern dass sie letztendlich sagen, unser Gott, den kann ich vergessen, deine Götter sind gut. Ja, das ist die Entheiligung seines Namens. Historisch ist das die Situation. Und nun kommt aber der Prophet Ezechiel, von Gott berufen in dieser Zeit, um das Volk wieder zu erinnern. Gott kann das nicht auf sich sitzen lassen. Sein Erbarmen ist so groß, denn du bist sein Volk. Gott liebt sein Volk und er ist der Treue. Er ist der Treue. Ich habe von Werner Bergengrün gelesen, die Liebe erprobt sich in der Treue, aber bewährt sich in der Vergebung. So ist Gott. Seine Liebe ist treu und bewährt sich in der Vergebung. Er vergibt seinem Volk die Untreue und sagt jetzt. Und wisst ihr, ich weiß nicht, könnt ihr es nachempfinden, plötzlich wird es etwas, was lebt, gell? Plötzlich wird dieses Wort lebendig. Was? Dahinter steckt noch mehr. Dahinter steckt die Sehnsucht Gottes, die Liebe Gottes, wieder sein Volk, um sich zu sammeln. Wie eine Henne ihre Küken unter ihre Flügel sammelt, so will Gott wieder sein Volk sammeln. Und er will es wieder ganz reinigen, damit es eine ganz ungeteilte Beziehung mit ihm haben kann. Es ist sein Werk. Und darum sollten wir beten. Und dieses Gebet, liebe Schwestern und Brüder, ist nicht einfach unser Werk. Es ist das Werk des Heiligen Geistes, der in mir betet. Der Heilige Geist betet in dir. Er hat Sehnsucht, mit dir zu sein. Er hat Sehnsucht, deine Beziehung zu Gott zu pflegen. Da kann Stift drauf nehmen. Das heißt, da kann sicher sein. Gott will mit dir Gemeinschaft haben. Er will mit dir sein. Er hat ungeheure Sehnsucht. Und das kommt in diesem Ezechiel-Text ganz stark zu Ausdruck. Und diese Liebe, die ist ja so gewaltig, dass er uns ein neues Herz geben will. Ein neues Herz. Aber schaut, das ist wirklich immer etwas, was neu angenommen werden muss. Jeden Tag. Wie auch in der Ehe. Jeden Tag neu einander uns annehmen müssen. Uns neu entdecken müssen. Als liebenswert. Du bist meine Liebenswerte. Du bist mein Liebenswerter. Herr, mein Mann, meine Frau. Und das lasse ich nicht los. Das ist eine innere Entscheidung, die ich tun muss. Und wenn ich die tue, dann darf ich plötzlich spüren, dass eine andere Kraft in mir wirksam ist. Nämlich der Heilige Geist, der das in mir bewirkt. Wenn ich das nicht tue, sinkt, wird mein Glaube schwach. Und ich tue letztendlich nur etwas normal. Wir haben alle unsere Probleme. Wenn jemand nur funktioniert. Und beim Priester sagt man oft, das ist ein reiner Funktionär. Der spult seine Messe runter und man spürt nicht, dass er bei Gott ist und wir sind es auch nicht richtig. Oder? Es gibt so Funktionäre. Und in die Gefahr, liebe Schwestern und Brüder, sind wir alle. Ich und wahrscheinlich Sie auch. Dass man nur etwas abspult, gedankenlos. Und ich muss mich immer neu hinwenden zu ihm. Übrigens, das kann manchmal ganz hart sein. Wisst ihr, die Mutter Teresa hat 50 Jahre Nacht der Sinne gehabt. Haben wir jetzt erst in ihre Tagebücher festgestellt, 50 Jahre, das heißt, sie hat keine Empfindungen gehabt, dass das real ist. Aber sie hat es einfach gelebt. Ich habe 3 Jahre in meiner Jugend diese Nacht gehabt und die haben mir gereicht. Ja, 3 Jahre. Nur Dunkelheit, keine Gefühle im Glauben. Und trotzdem wurde ich hingezogen zu ihm, aber keine Gefühle. Und es war schwer, bis ich eines Tages zu ihm vom Kreuz war und ihn angeschrien habe: Jesus, du bist mir zum Verhängnis geworden. Und dann kam plötzlich mein Herz zurück, du mir auch. Und dann war die Nacht weg, weil ich wusste, ja, wir alle sind ihm zum Verhängnis geworden. Er hat uns geschaffen, gell? Er hat uns geschaffen. Und wir sind ihm untreu geworden. Und was tut er? Er läuft uns nach. Er ist Mensch geworden. Gottes Treue. Und das ist, was wir ständig verkündigen. Seine Treue und seine Liebe. Schaut, Gott sammelt sein Volk und er will uns neu machen. Deswegen beten wir, dieses geheiligt werde dein Name. Nehmen wir uns Zeit, Ezechiel 36, 23 folgende, immer wieder mal zu nehmen und zu beten. Oh Vater, du willst deine Kirche sammeln, dein Volk. Und wir laufen dir manchmal so davon. Bitte, Herr. Sammel uns neu. Und ich bin so froh, dass du das mehr willst, als ich es will. Du willst es. Oh Herr, ich bete an dein Willen, es zu tun. Und ich erflehe es. Oh Herr, und du siehst, wie wir uns immer wieder unrein machen. Unrein doch, alles möglich in der Welt. Und wie wir anderen Götzen nachlaufen. Dem Mammon, dem Geld, der Profitgier, der Karriere, der Arbeit und, dem Sport und für dich so wenig Zeit haben. Herr, es tut mir von Herzen leid. Bitte reinige uns alle, deine Kirche und alle, reinige uns von all diesen Unreinheiten und von all den Götzen und gib uns dieses neue Herz. Es gibt das Lied: Herz Jesu, Quell der heiligen Liebe, entflamme uns durch deinen Geist. Ich muss nachher nochmal schauen. Ja, dass mein Herz dir ähnlich werde. Ja, diese Herz Jesu Verehrung, die wir haben, die zielt darauf hin, dass unser Herz umgestaltet wird. Gell? Zu seinem Herzen. Und darum sollten wir beten, liebe Schwestern und Brüder. Das beten wir im Vater Unser. Merkt ihr, dieses ist ungeheuer evangelisieren, das Vater Unser, gell? Es will evangelisieren. Ja. Es will evangelisieren. Es will uns verändern. Und das sollten wir deswegen auch immer tun. Und um den Geist beten. Innigst um den Geist beten. Und so verändert uns das Vaterunser, es verändert uns. Ja, und dann sind wir, also es ist so wichtig, diese Bitte, geheiligt werde dein Name, ist die zentralste Bitte des Vaterunsers. Da wird eigentlich das Ganze, alle andere Bitten könnten fehlen. Ja, alle andere Bitten könnten fehlen. Aber diese Bitte ist das, die wichtigste, der Inhalt, ja? Und die Anrede, Vater unser, und geheiligt werde dein Name. Eigentlich würde das alles genügen. Und deswegen betrachten wir das sehr und nehmen uns die Sehnsucht. Und der Heilige Augustinus sagt, das wichtigste Gebet ist die Sehnsucht. Die Sehnsucht. Die Sehnsucht, dass sich das alles erfüllt. Das ist das Intensive. Manche können gar nicht mehr beten, sie haben nur noch eine Sehnsucht im Herzen, gell? Wir wollen beten, können es nicht. Und wir, diese Sehnsucht. Freu dich über die Sehnsucht. Und über deine Sprachlosigkeit manchmal im Gebet. Und sei einfach gegenwärtig. Da wird das Gebet nicht so anstrengend und nicht so ein Leistungsdruck. Gut, jetzt, dann haben wir ja betrachtet, ausgehend von Daniel 7, dein Reich komme, diese irdische Weltmächte haben wir betrachtet. Und dann haben wir betrachtet, wie der Thron aufgestellt wird und der Allerhöchste Platz nimmt, dass der Herr der Geschichte, der Ewige, der Immerwährende. Und ein Menschensohn, einer, der wie ein Mensch aussah, der Menschensohn, wird vor ihn geführt, vor den Hochbetagten. Und ihm wurden Herrschaft, Würde, Königtum gegeben. Alle Völker, Nationen, Sprachen müssen ihm dienen. Seine Herrschaft ist eine ewige, unvergängliche Herrschaft. Und sein Reich geht niemals unter. Also, Jesus, so haben wir gesagt, er nennt sie eigentlich nicht Messias. Aber er nimmt das Zeugnis des Petrus an, als er sagt, du bist der Messias Gottes. Und er sagt ganz deutlich, Petrus, nicht Fleisch und Blut haben wir das geoffenbart, sondern mein Vater im Himmel. Jesus macht ganz deutlich, Gott ist sein Vater, seine innige Beziehung. Und zwar, die mehr ist als nur ein Adoptivsohnverhältnis, sondern wie dann die Bibel sagt, gezeugt vom Vater im Herzen. Und er sagt es ganz deutlich. Aber selber, ich bin der Messias, sagt er nicht. Aber er spricht vom Menschensohn. Ich bin der Menschensohn. Und da ist eindeutig das der Hintergrund. Jesus, in Jesus wird das Reich Gottes wirklich gegenwärtig gesetzt. Das Reich. Und das macht er auch deutlich, wenn er sagt, wenn ich mit dem Finger Gottes die Dämonen austreibe, ist das Reich Gottes schon zu euch gekommen. Ein Finger Gottes. Das heißt, er braucht keine Schwerter dazu, er braucht keine Kanonen, keine Waffen dazu. Er tut es mit Leichtigkeit. Er tut es souverän. Wie das Schöpferwort Gottes ist, eben ist. Das Schöpferwort Gottes. Jesus ist das Schöpferwort Gottes. Durch ihn ist alles entstanden. Gell? Er tut es leicht. Und sein Schöpferwort bewirkt, was es sagt. Und so weichen die Dämonen, Krankheiten weichen und so. Das Königtum Jesu, der Menschensohn, jetzt wird uns ganz deutlich noch einmal, das Königtum Jesu ist ein anderes Königtum als das Königtum der Welt, wo es um Macht geht, um Profit, um Gewaltausübung. Wo teilweise ganze Völker ausgerottet werden. Der Kommunismus, der sozialistische Mensch muss entstehen und jeder, der sich da nicht umformen lässt, der muss beseitigt werden. Und so sterben im Kommunismus unter Stalin ca. 20 Millionen Menschen. Und Hitler ist nicht nachgestanden. Auch er, der Herrenmensch, der Herrenmensch, muss Bestand haben und deswegen müssen alle andere ausgerottet werden, die eben nicht zur Herrenrasse gehören. Und so geht es durch die ganze Geschichte durch. Gell? In der Türkei wird 1 Million Aramäer einfach ausgerottet. Ja, in Sudan werden Menschen ausgerottet und durch die ganze Welt. Einfach, einige meinen immer, Menschen müssen beseitigt werden. Und das steckt ganz tief in uns drin, wenn wir dran denken, wie viele Menschen sind heute Opfer von Mobbing. Von Mobbing, was ist das anderes, als dass einige meinen, nur ich darf Macht haben, nur ich darf da sein und Rechte haben. Und alle anderen, die nicht mir passen, die müssen weg. Das ist nichts anderes wie Nazitum und dieses sadistische, kommunistische Weltreich, das kurz war. Nur im Kleinen. Es ist nicht weit. Jesus kommt hinein in dieses dämonische Denken. Er kommt hinein da und lebt nun etwas ganz anderes. Er lebt etwas ganz anderes. Aber das bedeutet Kreuz. Er entthront alle. Er entthront alle. Selbst die religiösen Führer, die nur mit Gewalt arbeiten. Und da merkt ihr, da haben wir, auch die Kirche, immer wieder Schuld auf uns geladen. Wenn wir nicht ganz an der Bibel bleiben, wenn wir nicht darum beten, um den Geist der Erkenntnis, der Gottes, der Erkenntnis Gottes, der uns mit Jesus eint, werden wir immer wieder Machthaber auch im Glauben. Und es braucht uns nicht wundern und es braucht uns auch nicht im Glauben verunsichern, dass auch in der Kirche oft Hirten sind, die Machthaber sind. Aber nicht mehr Hirten im Sinne Jesu. Aber Jesus liebt seine Kirche und führt sie immer wieder weiter. Ja, in Ezechiel 34 habe ich kurz gesprochen, das Wort des Herrn erging mich, Menschensohn, sprich als Prophet gegen die Hirten Israels, sprich als Prophet und sag zu ihnen, weh den Hirten Israels, die nur sich selbst weiden, müssen die Hirten nicht die Herde weiden? Und Gott sagt schließlich, weg mit diesen Hirten, können wir 34 nachlesen, Ezechiel, weg mit diesen Hirten. Jetzt will ich meine Schafe selber suchen und mich selber um sie kümmern. Ich führe sie aus den Völkern heraus, ich hole sie aus den Ländern zusammen und bringe sie in ihr Land. Schaut, das ist Jesus, dieser gute Hirte. Er kommt und er der allmächtige Gott, der Mensch wird, der uns gleich wird. Er kommt in die Augenhöhe. Er nimmt den Menschen ernst. Das ist für mich so wichtig, auch in der Seelsorge. Oder auch gestern Abend im Heilungsgebet. Ja? Jesus kommt auf meine Augenhöhe. Er kommt hinein in meine Finsternisse. Er kommt hinein in mein Versagen. Und er nimmt mich darin an, erstmal ernst. Und das ermöglicht mir, immer mehr neu zu werden. Ich kann meine Schuld bei ihm aussprechen. Heute Nachmittag kommen wir dazu, gell? Er holt uns ab. Keine Machtausübung. Jesus macht deutlich, was das Volk Gottes ist, was der wahre Glauben ist, an wirkliche Beziehung, die gut tut. Da ist kein Verurteilen. Gott, Jesus verurteilt nur eine Sache, nämlich die Selbstgerechtigkeit und das Herrschen über die anderen. Das Verurteilen der anderen, das verurteilt er. Also ich finde, das ist ein schönes Bild hier, gell? Das ist Zuwendung. Und so wird Jesus Mensch. Es ist wirklich Zuwendung. Und ich wünsche uns allen, mir immer wieder diese Gegenwart, gell? Diese Gegenwart Gottes, du bist da. Und du siehst mich, du erkennst mich und du gehst mit mir. Und du verstehst mich. Der gute Hirte. Ich werde dich auf Weide führen, dir Ruhe verschaffen. Die Ruhe verschaffen. Jesus verschafft uns Ruhe, ja? Warum? Weil endlich die Überforderung aufhört. Die Überforderung. Ja. Das Schlimmste, worunter wir oft leiden, ist das, dass wir überfordert worden sind von Eltern. Du musst, gell? Aber man hat nicht an mich geglaubt. Diese Fähigkeit in mir gefördert, gesagt, und du bist wertvoll. Jesus nimmt uns so an. Das ist das, die frohe Botschaft, die wir aus dem Vater unser auch mitnehmen. Dein Reich komme, dieses Reich, wo man aufatmen kann, wo nicht geherrscht wird, wo keine Diktatur ist, wo keine Macht ausgeübt wird, wo die Macht anders ist, nämlich Förderung. Aber dann geht's weiter bei dieser großen Vision. Gell? In Ezechiel. Also Jesus sammelt sein Volk, er sammelt es, aber er muss eines sagen, haben sie mich verfolgt, werden sie auch euch verfolgen. Oder im Römerbrief, Kapitel 8, wo es so schön heißt, dass wir Söhne Gottes, da heißt es dann, dass auch wir mit ihm leiden. Und das lesen wir auch in Ezechiel. Da heißt es, diese großen Tiere, vier an der Zahl, bedeuten vier Könige, die sich auf der Erde erheben werden, das Königtum, aber werden die Heiligen des Köchsen erhalten. Also, das dürfen wir wissen. Das Königtum haben wir, die wir an Jesus glauben und mit Gott leben. Das Königtum haben wir, jetzt schon. Ja, wir sind gesalbt zu Priester, Könige und Propheten. Aber, und sie werden es behalten für immer und ewig, das ist klar. Und jetzt, ich sah dieses Zorn gegen die Heiligen kämpfen, es überwältigte sie, bis der Hochbetagte kam. Da wurde den Heiligen des höchsten Recht verschafft. Und es kam die Zeit, in der die Heiligen das Königtum erhielten, sei endgültig. In dieser Zeit leben wir. Wir haben das Königtum bekommen, durch die Taufe sind wir Kinder Gottes, haben wir Teil an seinem Priestertum, Königtum und Prophetentum. Aber die Macht der Finsternis tut so, als wären wir Sklaven, wären wir Besiegte, wären wir seine Sklaven. Ja, und die Gefahr ist auch da. Und diese leidende und streitende Kirche sind wir heute. Aber wir dürfen schon wissen, was dürfen wir wissen? Es kommt die Zeit, in der wir das Königtum vollendet erhalten. Und von dieser Hoffnung leben wir. Und ein Theologe unserer Tage sagte, Lobpreis ist die Zukunft in der Gegenwart erheben. Das heißt, wir feiern das Königtum Gottes und unser Königtum schon jetzt und loben und preisen Gott und rufen diese Herrschaft schon aus und danken Gott, dass wir seine Kinder sein dürfen, dass wir Anteil haben an seinem Königtum. Ja? Ihr merkt, das ist eine ganz andere Dimension, die sich aber in unserem Leben entfaltet. Und wenn ich an die nicht glaube, dann bin ich nur immer ein Mensch dieser Welt. Wir Christen leben einfach nicht aus dieser Welt, sondern wir leben aus dem, was auf uns zukommt. Ja. Da gibt es die schöne Geschichte. Also, wenn Gänse auch reden könnten und glauben könnten, dann würde ein Gänserich predigen. Liebe Gänse, ihr habt eine ganz tolle Berufung. Es gibt ein Land, das ganz für euch geschaffen ist. Ihr müsst euch nur in den Himmel erheben und dorthin fliegen. Die Gänse hören diese Botschaft Sonntag für Sonntag in ihrem Gottesdienst ganz andächtig an. Aber sie fliegen nicht hin. Sie bleiben dort und werden dann eine Martinsgans. Oder eine Weihnachtsgans. Gell? Versteht ihr? So ungefähr sind auch wir als Christen. Wir predigen ständig, auf was wir hinleben, ja? Aber wir machen uns nicht auf dorthin. Wir müssen lernen aus den Verheißungen Gottes leben. Wir verehren so sehr Maria. Ja, oft. Nicht alle, aber viele. Ja, was ist denn an ihr besonders? Dass sie an die Verheißung Gottes geglaubt hat und gesagt hat, ich bin bereit, dass Gott diese Verheißung in meinem Leben erfüllt. Ich bin bereit, dass Gott seine Verheißungen in meinem Leben erfüllt und ich sage, ich bin eine Magd des Herrn. Und so wurde Jesus geboren. Sind wir alle bereit, dass Gott seine Verheißungen in unserem Leben erfüllt? Im Mutterschoß hat er uns schon erwählt. Gut, also, liebe Schwestern und Brüder, alle Verheißungen Gottes glauben, sie aufnehmen. Das ist so wichtig. Wir glauben daran. Wir glauben daran, dass wir im Reich Gottes leben dürfen. Die Vergänglichkeit der Weltmächte, all diese Weltmächte werden vergehen. Auch wenn das Potenzial an Gewalt in der Kirche, in dieser Welt wächst, aber diese Mächte werden alle einmal gerichtet werden. Und sie werden in dieser Welt schon gerichtet. Denn all diese Mächte, wo ist Hitler geblieben? Wo ist Stalin geblieben? Ja. Wo ist Mussolini geblieben? Und wo werden die Manager dieser Welt bleiben? Vor welchen Zug werden sie sich werfen? Alle werden vergehen, aber das Reich Gottes nicht. Etwas kommt und tritt an ihre Stelle. Ein Reich, eine Herrschaft, ein Königtum, das ganz von Gott kommt und bei ihm vollendet wird. Und liebe Schwestern und Brüder, in diesem Reich sollen wir jetzt leben. Dein Reich komme. Und da bitten wir innigst, o gieße uns deinen Heiligen Geist ein. Denn dieses Reich kommt nicht durch mich, sondern durch dich. Du bist der Hauptakteur. Und wisst ihr, es gibt das Schöne, in Galater 5, da stehen die Früchte des Geistes. Die Früchte des Geistes. Vorher kommen noch die Früchte des Fleisches. Die Dinge, die in der Welt zählen und offenbar begehrenswert sind, die Früchte des Fleisches sind oder das Begehren des Fleisches, Unzucht, Unsittlichkeit, ausschweifendes Leben, Götzendienst, Jähzorn, Eigennutz, Spaltungen, Parteiungen, Neid, Missgunst, Trink- und Essgelage. Aber die Frucht des Geistes, das heißt, die Frucht des Geistes, was ist das also? Da müssen wir jetzt aufpassen von der Verstehen her. Das heißt, der Geist Gottes bringt diese Frucht hervor. Es ist nicht meine Frucht, sondern die Frucht des Geistes. Also, wenn der Geist Gottes in mir wirkt, wenn ich bitte, Heiliger Geist, komm, erfülle mich, komm, Heiliger Geist, ich brauche dich, dann bewirkt er etwas in mir, nämlich Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung und natürlich noch viel mehr. Der Paulus könnte das genauso fortsetzen, oder wir. Wer bewirkt das? Der Heilige Geist, nicht ich. Der Heilige Geist schenkt mir dann die Gaben. Der Heilige Geist wirkt durch mich. Lass ich den Heiligen Geist zu, dass er etwas aus mir tut? Und dann entsteht das Reich Gottes. Das Reich Gottes tut etwas in mir. Gott handelt in mir und macht mich plötzlich zu einem Mitarbeiter Gottes. Also, ist es verständlich? Wir meinen immer, ich muss. Und ich werde langsam zum Apfelmus, gell? Oder zum Hackfleisch. Weil ich wirklich nicht mehr kann. Wir sollten viel mehr sagen, Heiliger Geist, du weißt, wie gnädig ich zu meiner Frau, zu meiner Mama bin oder gnädig zu meinen Arbeitskollegen. Komm, Heiliger Geist, gib du mir den Geist der Geduld. Gib du mir die Frucht der Freundlichkeit. Gib mir das, Heiliger Geist. Bewirke das mir. Ich bin bereit, freundlicher zu werden. Und nicht so zornig oder sonst was, gell? Sondern gütiger. Heiliger Geist, komm, ich preise dich von ganzem Herzen. Bringt eure Bitten unter Dank vor Gott. Im Lobpreis, gell? Danke. Danke, dass du mir das schenkst. Versteht ihr? In dieser positiven Haltung zu beten, das ist kein positives Denken, gell? Diese positive Haltung, woher kommt die? Weil ich weiß, dass Gott unendlich gut ist. Er hat für mich mehr getan, als ich je für ihn tun kann. Und daraus lebe ich. Ja, er ist mir, als ich bin ihm zum Verhängnis geworden. Für mich ist es so schön, wisst ihr, Gott schuf den Menschen. Also wir haben ja am Anfang der Bibel, Entschuldigung, wenn ich jetzt ein bisschen abschweife, zwei Schöpfungsgeschichten, gell? Im ersten, zweiten Kapitel zwei verschiedene Schöpfungsgeschichten. Das macht deutlich, dass Gott da etwas ganz anderes offenbaren will als ein historisches Ereignis. Es ist aber wirklich ein historisches Ereignis, ein viel tieferes, wirklicheres, eine viel wirklichere Wirklichkeit als jetzt eine empirische. Wir leben ja aus was ganz anderem als nur aus diesen Wirklichkeiten. Gell? Was mich trägt, ist was ganz anderes, als was ich mir fassen kann. Und so auch diese Schöpfungsgeschichte. Wenn da heißt, Gott formte den Menschen aus Lehm und dann gibt er ihm einen Kuss. Er bläst mir Atem in meine Nase und meinen Mund. Ich habe mal zu Weihnachten darüber gepredigt, ein Kuss ist ihm zum Verhängnis geworden. Denn er hat mir seinen Odem eingeatmet, eingeblasen. Und das ist doch ein Lebenskuss. Werde wach, lebe. Einer, der einen Menschen aus dem Wasser zieht, macht Wiederbelebung, gell? Mit jedem sagt er, lebe, gell? Und Gott hat uns genauso zum Leben geschaffen. Diese Zuwendung ist da. Aus der darf ich wissen. Ich darf wissen, ich lebe, weil er mich geküsst hat. Und das müssen wir immer wieder kommunizieren. Gell? Und dann kann ich im Lobpreis danken. Ja, du bist mir absolut treu. Jesus, du hast mich gewollt und deswegen hast du auch alles getan. So kann das Reich Gottes in mir mehr und mehr Wirklichkeit werden. Gell? So kann das Reich Gottes in mir wachsen. Das heißt nicht, dass ich nicht auch manchmal zweifle. Dass ich auch manchmal unsicher werde. Und da spätestens da spanne ich, dass ich mich immer wieder entscheiden muss. Und sage, was ist jetzt die größere Wirklichkeit? Mein Zweifel oder das, was er für uns getan hat? Und dann sage ich, dann ergreife ich das und sage, Herr, du bist eine größere Wahrheit als mein ganzer Zweifel. Amen. Diese Entschiedenheit, die wird von uns verlangt. Ja, schaut, die Früchte des Geistes, die werden von Gott geschenkt, damit er sein Reich baut. Freundlichkeit, Güte, Einheit, gegenseitige Wertschätzung, gegenseitige Hochachtung. Die Anerkennung, der andere hat auch seine Problemchen. Ich will ihm verzeihen. Ich vergebe. Heute ist er ein bisschen ausgeflippt. Heute hat auch sein Vogel. Ja, ich lasse es auch mal zu. Ich lasse mal zu, dass der andere auch mal einen Vogel hat. Gell? Ich habe ja auch meine Laune. Hm? Gell? Das schenkt uns der Heilige Geist. Diese Langmut, diese Güte. Ja, also, liebe Schwestern und Brüder, das Reich Gottes, das macht unsere Gesellschaft menschlicher, respektvoller. Warum? Weil Gott diesen Respekt vor dir hat, weil Gott vor dir die Achtung hat, weil Gott möchte, dass du weißt, dein Leben ist ungeheuer wertvoll. So, jetzt machen wir Pause. Ich hoffe, dass ich euch nicht überfordert habe. Ja? Machen wir bis 3/4 Pause und dann haben wir noch eine halbe Stunde Zeit, darüber zu sprechen, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Gut, Dankeschön.